Hallo und herzlich willkommen zum Videogamecast.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBPDW, die besten Podcasts der Welt.
Let's go!
Come on!
Mit einer weiteren Folge spannender Highlights zum Thema Half-Life 1 mit Gordon und
Tobi.
Sehr guter Einstieg,
vielleicht.
Tobi. Und wir machen nahtlos weiter mit der Geschichte um Half-Life 1. Na, beim letzten Mal haben wir ein bisschen drüber geredet, was eigentlich so dahinter steckt, warum Half-Life so ein Knaller war und vielleicht auch immer noch ist. Und wie so die Entwicklungsgeschichte war und so. Na, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann macht das. Weil ihr habt da sicherlich schon gesehen, das ist hier Teil 2, also baut auf einem anderen Teil drauf auf. Und in der heutigen spannenden Episode sprechen wir über alles das, was nach Half-Life 2 passiert ist.
Half-Life
1, oh Gottes Willen. Nach alles, was nach Half-Life 2 passiert ist und Half-Life 1. Und was dieses Spiel eigentlich für einen Impact hatte für die Welt des First-Person-Shooters und welche Erweiterungen rausgekommen sind, welche Mods. Und was das Spiel mit der, vielleicht auch mit der Modding-Szene an sich so ein bisschen gemacht hat, ne? Mhm. Das steht heute alles auf dem Zettel.
Bevor wir anfangen, ich möchte noch kurz darauf hinweisen, es gibt 4 verschiedene Dokumentationen von Noclip zu Half-Life.
Wow.
Also wenn ihr auf YouTube Noclip eingebt, es gibt einmal eine alte Half-Life-Doku, wo sie auch schon mal auf eigene Faust versucht haben, mehrere Leute da, ne, ins Messer zu liefern. Da hatten sie aber zum Beispiel Gabe Newell nicht dabei und sowas. Mhm. Es gibt eine Dokumentation jetzt zum 25. Jubiläum. Das war doch 25., ne?
Mhm, genau.
Ja, genau. Die ist eigentlich auch von Noclip gemacht worden, also von Danny O'Dwyer und seinem Team, ne? Aber die ist jetzt offiziell von Valve produziert worden, deswegen sind da auch die ganzen Valve-Leute dabei. Die ist also ein bisschen aktueller und mit noch mehr Insights, aber lohnt sich, denke ich, beides. Dann haben sie eine gemacht über Black Mesa, das wir letztes Mal erwähnt haben, ne, und sehr hoch gelobt haben. Und eins über das Spiel, was nie rauskam, nach Teil 2, kann ich jetzt einfach schon mal sagen, wenn wir dabei sind, Ravenholm. Mhm. Da sprechen wir dann in unserem Half-Life 2-Cast drüber. Das bisschen, was man darüber weiß. Ja, also guckt euch die gerne an. Die sind sehr spannend. Und da erfahrt ihr natürlich noch direkt von den Leuten, die es gemacht haben, noch mehr Details. Ja, macht Sinn.
Genau, wir haben das beim letzten Mal so ein bisschen zusammengefasst, ne, was so die Aussagen waren. Das ist das spannende Zeug, aber da ist noch wesentlich mehr Material drin. Und wenn man sich so ein bisschen für Spieleentwicklung interessiert, ne, und überlegt, da vielleicht auch selber was zu machen, der Einstieg in die Spieleentwicklung mit Half-Life ist sicherlich nicht verkehrt, ne? Also wenn man sich so jetzt vielleicht nicht mehr Half-Life 1, sondern Half-Life 2 die Tools so anguckt und so, das ist alles für viele Leute damals, für mich zum Beispiel auch, ist das so ein Sprungbrett gewesen, um sich mit Level-Design auseinanderzusetzen, na, mit Erweiterungen, so wie kann man Mods für irgendwas machen, wie kann man neue Assets in Spiele reinbringen. Deswegen ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass mit dem Spiel auch die Popularität der Modding-Szene so ein bisschen größer geworden ist. Das gab es auch schon bei Quake, also da sind auch schon Levels für erstellt worden von Fans und die sind übers Internet vertrieben worden, auf LAN-Partys und so verteilt worden. Also da ging das auch schon los. Gab's früher davor auch schon, also für Doom gab's auch schon von Fans erstellte Levels, aber das war lange nicht so zugänglich, wie das eben mit den Tools für Half-Life 1 der Fall war. Deswegen ist es gar nicht so, vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass mit dem Spiel und mit der Multiplayer-Version des Spiels, also Half-Life Deathmatch, dass da die, ich glaube, bis heute immer noch populärste Mod der Welt rausgekommen ist.
Ja.
Action Half-Life.
Nein, natürlich Counter-Strike. Oh mein Gott, jetzt ist es endlich raus.
Ja, neben Action Half-Life ist eben auch noch dieses recht unbekannte Projekt Counter-Strike rausgekommen. Das ist eingeschlagen wie eine Granate. Und wir haben da in einem unserer Livestreams schon mal so ein bisschen drüber gequatscht. Das ist ja nicht so, als ob sich da einer hinsetzt. In dem Fall war es Guzman, der Typ, der die Mod gemacht hat, sich da hingesetzt hat und vorher so einen Plan gemacht hat. Okay, wie machen wir das jetzt? Ne? Wir brauchen irgendwie 6 Levels und 20 Waffen und 2 Teams. Sondern das ist halt Stück für Stück entstanden. Er hat da geguckt, was er reinmachen kann. Na, okay, eigene Levels, hast ein Level-Editor dabei gehabt. Ist jetzt nicht so schwierig, so im Multiplayer. Und dann hat er geguckt, was er für Models noch mit reinpacken kann und dass er die vorhandenen Models neu texturieren kann und die Waffenmodels austauschen kann. Und das ist Stück für Stück für Stück gewachsen. Und wir waren ja alle live dabei, ne? Wir haben Version, weiß ich nicht was, Blabla gespielt und dann Version 1. irgendwas. Und das ist immer weitergegangen. Und wir haben ja auch alle nur LAN-Partys gespielt. Also übers Internet spielen war theoretisch möglich, praktisch eher unmöglich, weil du musstest halt Geld bezahlen für jede Minute, die du online gespielt hast oder online irgendwie verbracht hast. LAN-Partys waren eigentlich the way to go und darüber hat sich das Ding auch verbreitet bis zum geht nicht mehr. Soweit verbreitet. Halt,
ja, das wurde ja. Von der Community einfach vom Rohrdiamanten, ne, zum Brillanten geschliffen, einfach über Jahre und Jahre.
Ja, und das ist auch relativ schnell gegangen. Ne? Also so eine die Version von 1.3 auf 1.4 hat relativ lang gedauert, aber davor, die 0. irgendwas Versionen, die sind monatlich gefühlt rausgekommen. Ne? Dann hast du die nächste LAN-Party gemacht. Es hört sich halt immer nach Party an, aber wir waren halt, keine Ahnung, 6 pubertierende Jungs.
Die dann mussten erstmal alle das über LAN ziehen, den Patch und so, und alle, dass alle dieselbe Version hatten.
Wir haben uns halt in den Kellern von Kumpels getroffen und dann hast du eigentlich immer einen Tag gebraucht, bis alle die gleichen auf dem gleichen Stand waren. Na, der Running Gag, den ich mit Jascha hatte, dass der Freitag immer draufgegangen ist, um das Netzwerk zum Laufen zu kriegen. Das war bei größeren LAN-Partys genau das gleiche Problem. Da musste der eine nochmal nach Hause fahren und nochmal einen Switch holen. Mhm. Oder wir mussten bei dem anderen eine andere Netzwerkkarte einbauen. Das waren alles so, du musstest teilweise auch zweimal
fahren. Ich sehe den LAN-Cast schon aufkeimen, aber
ja, den können wir gerne mal machen. Den musstest zweimal fahren, weil um den Bildschirm nochmal zu holen, weil du konntest nicht mit Computer und Bildschirm gleichzeitig am Fahrrad irgendwo hinfahren. Es ging halt gewichtstechnisch nicht, ne? Da ist das Fahrrad vorne übergekippt. Aber das hat sich darüber, hat sich das wie ein, wie sagt man, Lauffeuer verbreitet.
Ja.
Das ist unfassbar, ne? Jeder hat Half-Life gespielt im Netzwerk. Das war, wenn du so eine Liste hattest von populären Spielen, StarCraft stand da drauf. Das ist ja auch 98, glaube ich, rausgekommen. Ja. Und dann von mir aus Brood War irgendwann. Dann hast du vielleicht, was haben wir noch im Netzwerk gespielt? Wir haben mal versucht, Need for Speed irgendwie zu spielen, war aber gar nicht so einfach, weil ich glaube, dass jeder eine CD haben musste für Need for Speed. War dann schon ein bisschen schwierig, weil allzu viele Versionen gab's bei Videotown nicht zum Ausleihen. Und nicht jeder hatte einen Brenner. was haben wir denn noch im Netzwerk gespielt? Also später dann auch Quake 3 Arena haben wir gespielt. Ja,
Unreal. Okay, ja, es gab viel Half-Life und Counter-Strike.
Aber wirklich, also Half-Life war das prominenteste Spiel, was wir damals gezockt haben.
Mhm.
Weil es war halt Räuber und Gendarm auf die Grundelemente runtergebrochen. Du hast realistische Waffen im Spiel gehabt, was super war. Das gab's nicht in vielen Spielen. Dass du wirklich das Zeugs haben konntest, was die in den Filmen da hatten. Und auch richtig benannt alles und die Soundeffekte und so. Das war schon der Hammer. Du musstest das Zeug kaufen am Anfang. Das heißt, du wurdest dafür belohnt, wenn du gut gespielt hast. Dann hast du dir bessere Waffen leisten können. Du hast coole Maps gehabt, die nicht zu groß waren. Es gab immer einen, der ein bisschen besser war als alle anderen. Das war dann der im Internet gespielt hat. Bei uns war es Freddy später, ne? Der Freddy, Gottes Willen, der haut mich, wenn er das hört. Der hatte halt viel Zeit im Internet verbracht. Und war dann auch entsprechend gut, weil er eben, na, ich habe das ja schon mal erzählt, diese Bubbles. Du bist für dich gut gewesen am Computer, bis du gegen deine Klassenkameraden gespielt hast, bis gegen die Parallelklasse gespielt hast, bis gegen eine andere Schule gespielt hast. Es gab immer einen, der besser war. Und Freddy hat halt gegen das Internet gespielt und war dementsprechend sehr gut. Ja, wie ist bei dir gewesen? Half-Life? LAN-Partys? Tobi?
Ja, nur Counter-Strike eigentlich, kann ich mich erinnern, so ab und zu. Aber ich war halt auch mega schlecht. Wir haben meistens, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir haben gegen die Bots gekämpft zusammen in einem Koop. Das hat mich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen geformt, dass ich lieber so gespielt habe. Zusammen gegen Computer,
ja. Ja, war auch okay. Aber das war halt sehr begrenzt, ne, die Bots. Die waren entweder kackunfair, also weil sie dich bei Sicht sofort erschossen haben, oder halt sehr schlecht. Und die große Herausforderung kam dann bei Counter-Strike, wenn du eigentlich nur gegen Menschen gespielt hast. Wir haben sogar irgendwann einen Clan gegründet, fällt mir gerade wieder ein. Ich sag immer nicht, wie der heißt. Ja, es war Standard, dass du das gemacht hast. Und dann gab es ja noch Internetcafés damals, Tobi. Mhm. Wo du hinfahren konntest, wenn du gegen andere Clans spielen wolltest. Weil, wie gesagt, über das Internet spielen war nicht so der Knaller. Und ich weiß noch, wir sind in unserem Clan, wir haben, glaube ich, aus 4 oder 5 Leuten bestanden, sind wir zur Turmstraße gefahren in Berlin. Morbid. Und da war so ein Internetcafé, wenn du ausgestiegen bist aus der U-Bahn-Station, direkt nach rechts gegangen bist, einmal die Straße rüber, war das. Und dann war da der andere Clan. Und mein Gott, haben die uns nass gemacht, ne? Wir konnten doch, also nur, wir haben immer gegeneinander
gespielt. Das ist keine Referenz, ne?
Wir haben nie miteinander gespielt, das musst du dir mal vorstellen. Ja. Und wir haben gnadenlos abgekackt auf, oh Gott, wie hieß die Karte nochmal? Was gab's so? Dust gab es oder sowas, ne? Ich weiß nicht mehr. Irgendeine von den größeren Standardkarten. Mein Gott, haben wir da kassiert. Wir waren genauso schlecht wie im Fußball damals. Da haben wir auch immer verloren. Ja, das ist halt ein weltweites Phänomen geworden. Das Counter-Strike ist neben StarCraft das Spiel, was die E-Sport-Szene begründet hat. Mhm. Also was heute auch noch immer gespielt wird. Jetzt ist ja vor kurzem Counter-Strike 2 rausgekommen. Auch keiner verstanden. Aber das muss man sich mal vorstellen, ne? Dass ein so ein Spiel dafür verantwortlich ist, einen ganzen Geschäftszweig irgendwie aufzubauen. Ne? Eine ganz neue Möglichkeit, irgendwie seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Ja, und da muss man das natürlich sagen, dass also das Spiel aus demselben Jahr StarCraft da nicht gerade
ich habe ja gesagt, beide Spiele.
Unwesentlich, ne? Ja. Das hat ja in Korea extrem eingeschlagen, zusätzlich noch. Aber beide Spiele definitiv, also ein Riesending. Jetzt frage ich mich aber, vielleicht fangen wir erstmal mit den Add-ons an, weil das ist das kleinere Thema von beiden. Weil bei den Mods kannst du dich ja unendlich ergießen, ne, was es da gibt.
Ich ergieße mich gerne.
Ja. Manchmal gar nicht, ne? Wir reden mal noch über die offiziellen Add-ons, die rauskamen. Zum einen Opposing Force von Gearbox, bei dem du als Adrian Shepard spielst, der einer dieser so eher Marines ist, die da reingeschickt werden, komplett mit Full Metal Jacket, Drill Sergeant Moment am Anfang, ne, bevor du durch den Training Course gehst. Also. Und ja, es ist jetzt quasi jedes Add-on ist so parallel zu Gordons Abenteuer, was ist da eigentlich sonst noch in Black Mesa passiert und wen hat der G-Man noch irgendwie ins Boot geholt? Na gut, das letzte Add-on, da hatte der nicht mehr so viel zu.
Aber es ist halt so ein bisschen der Running Gag, dass alles immer parallel dazu passiert. Das taucht ja sehr häufig auch. Hatten wir ja schon in der letzten Folge bei Half-Life Decay, also der Koop-Erweiterung für Half-Life 1, das passiert parallel dazu. Da hast du Opposing Force. Da bist du eben auf der anderen Seite, auf der Opposing Force eben, als Eingreiftruppe für, wenn was schief geht in Black Mesa, dann schicken wir da die Marines rein. Die klären das dann schon.
Wobei sie geschickt darum herumgetänzelt sind, dass die jetzt nicht unbedingt über alle Wissenschaftler dann niedermetzeln oder so. Sondern du wirst gleich am Anfang abgeschossen mit deinem Helikopter von den Aliens anscheinend. Und ja, musst dich dann halt eher durch die Aliens durchkämpfen. Und da kommen gar keine Wissenschaftler groß drin vor, die du irgendwie abmetzeln musst oder sonstiges.
Ich dachte, man wurde von Gordon Freeman abgeschossen.
Mit seinem Raketenwerfer.
Ja, ja, genau. Der
Zielsuchende Raketenwerfer.
Ja, du hast ja gesagt, dass das Spiel im Nachhinein relativ schwer ist. Ne? Also ich kann mich da, ich weiß, also ich habe das mehr als einmal durchgespielt, oder beziehungsweise ich habe es mehr als einmal gespielt. Ich habe es einmal durchgespielt, ich habe es aber öfter nochmal angefangen. Ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, dass das jetzt schwer, also besonders schwer war.
Kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern, das gesagt zu haben, aber
Doch, hattest du gesagt. Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre.
Okay. Nee, das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Also ich kann mich noch dran erinnern ungefähr, aber ich könnte dir jetzt nicht jedes Setpiece davon sagen. Das ist echt schon lange her.
Ja, also um ehrlich zu sein, ich glaube, bei mir ist es 20 Jahre her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Es steht nicht auf der Liste, dass ich das unbedingt nochmal neu spielen müsste.
Ja. Es ist lustigerweise das einzige Add-on, was dann auch nie irgendwo weiter portiert wurde oder irgendeine Signifikanz mit nach sich gezogen hat. Das wurde so ein bisschen vergessen.
Komisch, ne? Also wir haben alles andere, also was heißt alles andere, aber die anderen Sachen, von denen hast du irgendwie nochmal gehört oder da wurde nochmal ein Remake davon oder ein Remaster davon rausgebracht. Aber bei Opposing Force ist es uns letztens erst aufgefallen, dass das nirgendwo nochmal erschienen ist. Haben die Leute das vergessen?
Ja, also zumindest wurde es nie portiert auf die Konsole oder sowas, ne? Oder irgendwas in der Richtung gemacht. Also, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Ich hab mir eigentlich aufgeschrieben, dass es von Blue Shift irgendwie nur ein Fanport gibt auf die Konsole, aber ach ja, genau. Bei der Dreamcast-Version wollten sie es rüberportieren. Mhm. Da wäre es dabei gewesen, Blue Shift, weil das ja auch dann von Gearbox zu der Zeit entwickelt wurde anscheinend. Aber auf der PS2 haben sie es rausgelassen. Es gibt aber einen Fanport, wo du dann Blue Shift auf der PS2 spielen kannst auch, was lustig ist. Aber ja, Opposing Force, wird nie wieder drüber geredet. Es gibt aber Mods, es gibt irgendwie Opposing Force Redux, und es gibt so eine Mod, die eigentlich Opposing Force auch noch mal neu interpretiert so ein bisschen. Ne? Das gibt's alles. Also wo du dann eben die Marines spielst. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das direkt Opposing Force ersetzt in dem Sinne, sondern das ist einfach nur eine Alternative dazu. So habe ich das verstanden. Naja, es ist halt so ein Side-Plot, den sie da stricken. Der Adrian Shepard wird auch vom G-Man irgendwie aufgegriffen und ne, rekrutiert am Ende. Und was macht er? Er kämpft irgendwie gegen so eine Fraktion, die vorher noch nie aufgetaucht ist von Aliens. Die sehen, boah, mit was kann man, wie so aus Kakteen oder sowas zusammengesetzt, so, ich weiß nicht, so Kaktusfleisch oder so. Die haben halt so neongrün leuchtende Körper irgendwie. Sieht ganz lustig aus.
Ich muss mal gucken. Noch mal.
Teilweise, also ganz genau habe ich es auch nicht mehr vor Augen, aber auf jeden Fall gibt's eine Waffe, die so aussieht.
Ja, ja, stimmt, okay.
Na, wie dieses, ich weiß nicht, so habe ich Kakteenfleisch im Kopf, na, wie das aussieht, so grün, so hellgrün, leuchtig. Weiß nicht. Oder Aloe Vera könnte man auch nehmen, ne? So in der Richtung. Keine Ahnung.
Ja, okay.
Das ist meine Assoziation dazu. Auf jeden Fall bekämpfst du da am Ende so auch wieder so ein interdimensionales Megawesen, was sich da über ein Portal Zugriff verschaffen will zu unserer Welt. Und ja, er schafft es, den Saft abzudrehen. Wobei man dann ja, wenn es weitergeht in Half-Life 2, ist es ja wohl egal gewesen, so mehr oder weniger. Die Xen-Aliens, die kommen trotzdem irgendwie und verbreiten sich auf der Erde. Wie auch immer das passieren konnte. Aber ja, hat wohl gereicht, das bisschen Öffnung der Dimensionen, um alles zu überfluten. Ja, insgesamt, also ich würde sagen, das macht Spaß. Das hat auch komplett neue Waffen. Die haben viele Waffen auch quasi einfach ersetzt.
Naja.
Ja,
das ist halt eine professionelle Mod.
Ja, ist eine professionelle Mod. So wie man sie damals erwartet, mit einem neuen, komplett neuen Kampagnen. Nicht ganz so lang wie das Originalspiel. Neue Waffen, neue Settings, nicht unbedingt vielleicht. Man kommt nur ab und zu mal zwischendrin nach Xen, aber es gibt keinen kompletten Xen-Abschnitt so am Ende. Ja, man hat beispielsweise, ich glaube, man hat ein, wie heißen die, Saw-Maschinengewehr, ne? Diese fetten.
Ja, das Maschinengewehr
von Weltfett-Dinger.
Ja.
Daran kann ich mich noch erinnern, ja. Und du kämpfst auch wieder gegen die Black Ops. Ja. Ja, war insgesamt ziemlich cool. Also ich glaube, die Puffe da, die Pistole, die du hast, die sieht ganz cool aus.
Du hast ein, wenn ich mich richtig erinnere, du hast sogar ein Sniper-Gewehr.
Ja.
Wenn du bei den Soldaten spielst, sie haben es halt einfach weitergedacht. So, das ist vielleicht die Quintessenz aus der Zusatz-CD. Und das ist halt nett gewesen. Ich weiß gar nicht, was das damals gekostet hat, wenn du es gekauft hast. Aber ich würde mal behaupten, dass es nicht Vollpreis war, dieses Ding gekostet hat. Und dann ist es umso cooler, ne? Wenn du das für, weiß ich nicht was, 30 Mark oder so bekommen hast, dann ist es schon cool gewesen.
Ja, du hattest als Standardpistole hattest du gleich eine Desert Eagle mit so einem Laser-Ding. Die war cool. Die hat sich gut angefühlt.
Na, wenn du weiter Half-Life spielen wolltest, dann war das die logische Konsequenz, wenn du eben nicht im Internet spielen konntest. Konntest du storytechnisch da weiter dran machen. Es gab auch dann relativ schnell im Internet natürlich Plattformen, wo du die Levels runterladen konntest, die du auch im Singleplayer weiterspielen konntest, aber das war alles ohne geskriptete Sequenzen, weil das hat niemand hinbekommen. Oder?
Ja.
Was heißt hinbekommen? Hat niemand gemacht. Einfach, da musstest du dann auf die professionellen
Mods warten. Kam später,
ja. Und dann hast du immer irgendwelche Levelabschnitte gehabt, wo du dann gegen, weiß nicht was, so Horde-mäßig gegen Viecher kämpfen musst und so. Da haben wir auch ein paar von gespielt. Das war okay, aber war jetzt alles nicht so der Knaller. Ne? Und dann eben hier mit Opposing Force Story noch mit reinbekommen haben, Dialoge, zusammenhängende, geskriptete Sequenzen und Levels, das war schon viel wert, hat schon Spaß gemacht. Bei Blue Shift, was ja dann als nächstes rausgekommen ist, war ich schon so ein bisschen übersättigt, muss ich gestehen, weil ich habe ja dann auf LAN-Partys gespielt und mit anderen. Und irgendwie war so der Anspruch, weiter Story haben zu müssen, war nicht mehr so da. Und ich fand auch die Security Guards jetzt nicht die ansprechendsten Leute in dem Spiel.
Ja, das war irgendwie so eine lustige Fußnote irgendwie an dem Ganzen. Aber das war viel zu kurz und ich weiß noch, wie enttäuscht ich damals war, dass du überhaupt keine neuen Waffen hast, sogar wesentlich weniger im Verlauf des Spiels findest und immer die Standardwaffen benutzen musst.
Ja.
Und das Ende war, es gab auch keinen richtigen Endboss, sondern es gab nur so ein, wie nennt man das nochmal, ja, so ein Aushaltemoment, ne, wo halt 1000 Gegner spawnen nacheinander und du musst einfach alles abballern. Ja, es war echt enttäuschend, ja, so Gauntlet-mäßig.
War nicht aber, nur der Knaller, ne?
Ja, das Einzige, was sich wirklich nachhaltig gehalten hat dann, ist natürlich, dass der Charakter aus Blue Barney. Shift, der Barney, dann wieder auftaucht in Teil 2.
Ja, das haben sie gut weitergeführt, das stimmt schon.
Ja, und diese HD-Waffen- und Charaktermodelle.
Dass sie die überarbeitet haben, genau. Wenn du heutzutage dann eine neuere Version von Half-Life 1 spielst, hast du auch die immer die geupdateten Models da drin.
Kannst aber auch ausschalten, ja.
Genau, das eigentlich lohnt es sich nicht, das auszuschalten, weil das ist schon eine große Verbesserung gewesen, die Models auszutauschen. Die sehen schon wesentlich besser aus.
Da hast du eine kontroverse Meinung anscheinend, weil sehr viele im Internet sind da komplett dagegen und finden die total krass hässlich und was weiß ich.
Okay, ich fand die super.
Kann ich jetzt so nicht unterschreiben, aber
Also, weil ich finde, dass gerade die Wissenschaftler, die haben halt alle ausgesehen wie Albert Einstein. Das fand ich total irritierend. Und wenn du dir die Security Guards anguckst, dann sehen die aus wie scheintot. Wenn du denen ins Gesicht reinguckst.
Die sehen so ein bisschen aus wie Muppets, finde ich.
Ganz komisch, ne? Und ich fand die neuen, also, die sind jetzt nicht super hübsch, aber wesentlich menschlicher als die alten. Aber wenn ich da der Einzige bin, der das so findet, okay.
Ich finde, das Schlimmste, was das eigentlich gemacht hat, ist, dass die Waffenmodelle so komisch glänzig wurden. Also,
na gut.
Vor allem der Revolver irgendwie, das wäre so ein Mirror-Finish plötzlich auf dem Ding. Du denkst, was soll das?
Polished.
Ja, das ist sehr, sehr merkwürdig, aber ja, also ich finde es nicht schlimm. Wenn natürlich du den ersten Teil so erleben willst, wie er gedacht war, spiel's halt ohne und dann spiel erst Half-Life Blue Shift mit den neuen Charaktermodellen.
Ach, die haben ja alles Mögliche an Texturen ausgetauscht, ne? Die Getränkeautomaten, hätte ich ja im ersten Teil schon mal erwähnt, die waren jetzt nicht die besten. Und da haben sie einfach auch mal ein bisschen was Neues rübergepackt. Auch die, ich glaube sogar Models von diesen Health-Stationen.
Ja, ja, genau. Texturen. Das haben sie ausmodelliert.
Ja, das
ist da alles neu. Da kommt
eine Spritze dann raus, ne, die dich so piekst. Das ist anders gewesen als im Original. Aber sich drüber aufzuregen, also ich bitte euch. Ne?
Ja, das wird heute viel in Mods gemacht. Ne, es gibt zum Beispiel so eine Mod für Doom und Doom 2 inzwischen, die transferiert, also das dann alles, was eine Waffe ist oder ein Objekt in der Welt, ist dann Voxel.
Mhm.
Also Voxel 3D-Objekt plötzlich. Ja. Was das eigentlich viel cooler macht. Also, ja, ob das hier jetzt derselbe Fall ist von Übersetzungen, nicht unbedingt. Es gibt auch natürlich 50 Millionen Mods für Waffen und was weiß ich mal, da kann man sich natürlich auch das zusammenstellen, was man gerne haben möchte. Aber, ja.
Sollte denn eigentlich noch mal eine weitere Story-Erweiterung rauskommen von Half-Life 1? Hast du davon irgendwann mal was mitbekommen? Oder war Blue Shift dann das Ende?
Keine Ahnung, nicht, dass ich wüsste, nee. Wann kam denn Blue Shift raus? Weil ich müsste jetzt auch mal nachgucken.
2001 also, war das.
Ja,
das war
da war schon. Ja fast schon Half-Life 2 raus.
Naja, nicht ja, ganz. Nicht, egal, ne? Also,
ja.
War dann die letzte offizielle Erweiterung. Und du hast auch gesehen, wenn wir jetzt schon 2001 sind, die Welt hat sich ja auch weiterentwickelt seit 98, wo ich im ersten Teil noch gesagt habe, Internet war zwar vorhanden, aber eher so ein Luxusgut. 2001 hast du schon, da wurde schon DSL verkauft, 2001. Da war schon kein 56K mehr der Standard, sondern mindestens ISDN, wenn nicht sogar ISDN Dual, also 128.
Ja.
Genau. Und die ersten Leute haben auch schon DSL bekommen. Und der Fokus hat sich komplett verschoben. Na, dieses Story-Zeugs ist sehr weit in den Hintergrund geraten. Und es ist alles in Richtung online kompetitiv gegangen, Koop miteinander spielen zu können. Das war eigentlich so der Weg, wo es hingegangen ist. Und das hast du dann auch bei Half-Life gemerkt. Das, was du spielen konntest online, hat sich überhaupt nicht mehr an irgendwas mit Half-Life orientiert, sondern hat die Engine genutzt und den Level-Editor, den du hattest und die Möglichkeiten, die Models auszutauschen. Und es ist durch die Bank weg explodiert, was es an Zeugs gab, was die Engine genutzt hat. Und das war fantastisch, ehrlich gesagt. Du konntest jedes Wochenende ein anderes Spiel spielen und musstest dir kein neues Spiel kaufen. Und das waren alles Shooter und die waren alle geil. Also, was heißt alle, aber die meisten davon, die populär waren, waren richtig geil. Und ich glaube, neben Counter-Strike ist Team Fortress dann relativ durch die Decke gegangen. Und wir haben auch Team Fortress gespielt. Jetzt nicht so exzessiv wie andere Multiplayer-Spiele, aber das hat schon richtig, richtig viel Spaß gemacht, ein Klassensystem in einem Shooter zu haben, wo du kooperativ im Team miteinander spielen musstest, um zu gewinnen. Also das kanntest du so auch noch nicht vom First-Person-Shooter. Das hat sich danach alles entwickelt, ne? Mit Battlefield und so, da ist das dann erst alles populär geworden. Aber bei Team Fortress, meine Güte, hat das Spaß gemacht, wenn der eine da seine Türme aufbauen konnte und der andere sich von hinten an die Gegner ranschleichen konnte, an die Teams und die kaputt machen konnte. Das hat echt viel, viel Spaß gemacht. Und es war sehr locker alles gestaltet, ne? Also war kein ernsthafter Hintergrund, sondern war eher so, ja, die haben das dann mit dem Nachfolger von Team Fortress, haben sie es dann ein bisschen auf die Spitze getrieben, auch vom Grafikstil, aber es war sehr unterhaltsam und sehr comicartig, wie das funktioniert hat. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Hm. Ja, ich kann ja mal ein paar erwähnen.
Ja,
von den Mods, ne? Und vielleicht kennst du das. Also, wenn ich bei ModDB, was ja so der moderne Standard ist für die Mods-Websites, auf die Popular of All Time gehe, das ist natürlich erstmal Counter-Strike ganz oben. Danach kommt schon Sven Coop. Sagt dir das was?
Also vom Namen her, irgendwas klingelt da.
Das ist einfach.
Ich habe den Sven nie kennengelernt.
Ja, im Grunde ist das eine Koop. Die Koop-Mod für Half-Life. Das heißt, du kannst die ganze Kampagne im Koop durchspielen und das hat eigentlich schon wieder so eine Subgenre von Mods wieder mit sich gezogen, wo du tausende Koop-Missionen plötzlich hattest, die du machen konntest zusammen. Mhm. Und auch da quasi ganze Kampagnen innerhalb von Sven Koop spielen kannst.
Der Sven,
genau.
Und, ja, und also Svenny, richtig so, krass. Da hat er halt einen Bruder, mit dem wir da zusammenspielen, und da ist Svenny einfach mal Koop. Hat er rausgemacht. Den habe ich aber nie gespielt.
Ja, also. Ich muss auch sagen, also gerade wenn man ja ein bisschen ältere Mods heutzutage spielt, also da muss man schon dabei gewesen sein. Es ist nicht so, weiß ich, so komfortabel, wie man sich das heute vorstellt. Selbst beim Mods, ne, ist der Standard ja enorm hoch inzwischen, weil die Tools einfach so gut sind und so. Es ist schon nochmal ein anderes Erlebnis, ne? Ist nicht so fein geschliffen. Ja, oder so zugänglich.
Ja, du hattest auch damals, wir erwähnen das öfter, oder ich habe zumindest die Schallplatte des Öfteren mal eingelegt, dass du halt auch mehr Zeit hattest für die einzelnen Sachen. Wenn du was spielen wolltest, hast du dich damit auch mehr als 5 Minuten beschäftigt. Das ist jetzt bei uns beiden ab und zu mal ein bisschen was anderes, wenn wir irgendwie Recherche betreiben wollen müssen für einen Podcast und wir unbedingt was zum Laufen kriegen wollen. Und sei es jetzt die Decay-Mod, ne? Beziehungsweise Half-Life Decay ist ja keine Mod. Da ist auch schon über eine Stunde draufgegangen, bis das dann mal funktioniert hat, weil wir auch zu blöd dafür waren teilweise. Und nicht die PlayStation-Variante spielen wollten, sondern eben die PC-Umsetzung davon. Aber, also, wenn das heutzutage nicht mit einem Installer kommt, nee. Ich schieb doch nicht manuell in irgendwelche Verzeichnisse irgendwas rein und benenne irgendwelche Dateien um. Das mache ich nur, wenn ich ganz viel Liebe für ein Projekt habe. Hier für diese Tiberian Sun Erweiterung, die ich letztens mal gespielt habe. Dafür musste ich auch manuell irgendwo Hand anlegen. aber ansonsten, also ich meine, das ist auch schon uralt, ne, diese Modifikation für Tiberian Sun, die ich da gespielt habe. Aber heute bist du da auf dem falschen Dampfer, wenn du denkst, dass es irgendwer macht.
Ja, Sven Coop wurde zumindest auf ModDB irgendwie 99 released schon. Also
oh, krass, ja.
Hat eine sehr lange History hinter sich. Ja, dann das nächste wäre Afraid of Monsters, der Director's Cut in dem Fall. Das ist auch schon früher rausgekommen, das Original. Und zwar 2005 angeblich, laut ModDB.
Sagt mir aber nichts.
Ja, wir können es natürlich nicht definitiv sagen. Ne? ModDB ist halt, haben wir vorhin schon festgestellt zwischendurch. Also das ist das halt, wo es dort erschienen ist.
Auf ModDB erschienen ist, richtig, genau. Das ist schwierig.
Aber es ist halt die zentrale Anlaufstelle momentan für Mods immer noch, soweit ich weiß. außer Nexus-Mods gibt's ja noch, aber das ist eher so Singleplayer-Content, würde ich sagen. Mhm. Für Oblivion
und sowas. Die konkurrierende Plattform, damals. Definitiv, ja.
Ja. Also es ist, generell habe ich das Gefühl, auf Nexus-Mods hast du eher Content für die Spiele in dem Sinne, ne? Also Modelle, Patches, solche Geschichten, zumindest von den Spielen, die ich da gepatcht habe mit irgendwas. Naja, also Afraid of Monsters ist der Vorläufer zu Cry of Fear, was auch eine der beliebtesten ist, die noch irgendwo auftauchen wird. Ist eine von diesen Horrorsachen, ne? Also das ist so so ein Ostblock-Horror, würde ich es nennen einfach, ne? Sehr, sehr, auch sehr kantig und ein bisschen weird alles und so, aber creepy. Also ich hab's versucht zu spielen ein bisschen, das war mir dann aber doch zu jank. Also auch Cry of Fear hat sogar eine Standalone-Version auf Steam, die du umsonst spielen kannst. Haben sie dort released, aber boah, ja. Das ist schon echt krass, was sie aus Half-Life gemacht haben. Das ist wirklich eine Total Conversion. Bei Cry of Fear hast du ein Inventarsystem, du kannst Sachen dual-wielden und so kombinieren und was, ne, Objekte aufsammeln und tralala, es ist super abgefahren. Afraid of Monsters ist ein bisschen weniger full, also es ist schon auch ein ganz anderes Spiel, es ist ziemlich krass, ne, auch mit Scripting und allem drum und dran, ja, muss man mal vielleicht sich angucken, aber, boah. Also mich wird's jetzt nicht mehr vor.
YouTube reicht auf Deutsch.
Ja, mich wird's jetzt nicht hinterm Hocker, wie sagen wir mal, jetzt habe ich das Sprichwort vergessen.
Jetzt fragst du mich nach Sprichwort, dann ich glaube hinterm Ofen hervorholen oder
ja,
so.
Hinterm
oder vom
Ofen
Hocker. Hervorholen. Vom Hocker hauen. Mit dem Faden die Maus.
Genau, Schwamm drunter.
Ja, auf dem Holzboden.
Ja, dann habe ich hier noch Brutal Half-Life, das kam 2015 das erste Mal raus. Das ist ja so dieser moderne Trend, alles in Brutal, ne, nach Brutal Doom.
Alles zersplittert und zerspratzt, wenn du darauf ballerst. Habe ich auch gespielt.
Das würde ich mir mal angucken.
Das war gar nicht so, also, das ist nicht so krass, wie, keine Ahnung, wenn du bei Fallout 3 irgendwie diesen einen Perk anmachst, wo alles zerspratzelt. Das ist voll okay, sag ich jetzt mal. Ne, du siehst auf jeden Fall ordentlich die Eingeweide, wie die da rausbrechen aus den Zombies und sowas. Aber es ist, also vielleicht war es damals krass, heutzutage ist es nicht mehr so krass. Ist ganz okay.
Ja, 2015 gab es auch schon andere Sachen halt.
Genau. Ja,
ich glaube, sie haben auch andere Waffen und so. Ist ein Flammenwerfer oder sowas.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, dass du ordentliche Blutlachen auf dem Boden hinterlassen konntest.
Ja, Brutal ist ja auch einfach mehr Gegner, ne? Es splattert mehr, du hast mehr Impact bei den Waffen und sowas. Mhm.
Vielleicht ist die Shotgun dann endlich mal gut.
Ja. Und dann kommen echt Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Paranoia von 2007 ist auch eher so horrormäßig. Mhm. Singleplayer Modification, you will play the role of Russian Officer. Also diese Horrorsachen kommen alle irgendwie aus der Richtung. Ist interessant.
Was hast du denn bei Multiplayer-Dinger noch? Hast du da irgendwelche?
Ja, also natürlich die super, wie gesagt, das sind jetzt die auf ModDB. Es gibt noch They Hunger, das war auch Horror, wo du so gegen ganz viele Zombies kämpfst. Crack Life. Point of View, da spielst du dann, glaube ich, ja, Alien Slave, ne, von den, ach Gott.
Wo findet man denn diese Liste, wenn ich auf ModDB gehe?
Ja,
du und kannst dann, auch. Und dann muss ich eingeben?
Ja, du musst es in der Suche, musst du halt Half-Life auswählen und dann nach Popular All-Time sortieren.
Half-Life, okay.
Also die, den kennen wir sicherlich alle, Natural Selection, weil das gab ja dann auch ein Standalone-Game später. Ne? Das hat auch ein neues Genre gelauncht.
Auf jeden Fall. Na, das ist Strategiespiel, also die Engine auf Strategie-Niveau runtergebrochen. Auch mit Klassifizierung, also dass du verschiedene Viecher halt auswählen kannst. Und dann ist es so ein bisschen Aliens gegen Marines, was du spielst. Und du hast halt einen Commander und sowas. Also ganz nett gemacht eigentlich. Ja, so, weiß ich nicht, wie ist das Spiel, was davon populär war? Total Rain oder Urban Assault oder irgendwie sowas. Mhm. Na, wo du halt auch in die Vogelperspektive mehr oder weniger reingehen konntest und in die First-Person-Perspektive und so. Das war eigentlich ganz cool. Kann man auch heute Natural Selection 2 kannst du, glaube ich, immer noch ganz gut spielen.
Ja.
Auf Steam. Es geht immer noch.
Ist das auch so asynchron? Nicht wirklich, ne? In dem Sinne. Also du hast zwar komplett unterschiedliche, es ist eher mehr so Alien versus Predator wahrscheinlich,
ja,
Multiplayer, genau. Ne? So sehr unterschiedliche Standpunkte. Ja. Wie du spielen also
so
musst
hatte, und alles. So hatte ich es auf jeden Fall in Erinnerung. Mhm. So, was hattest du hier? Early Access Release, Genre. Wo ist denn hier Popular All-Time? Players, Theme, Date Added?
Release Added und dann Popular Today und dann Popular All-Time. Ja, was haben wir noch? Die Decay-Mod, die wir angesprochen haben, ne? Es gibt sogar ein Demake von Black Mesa. Oh, also quasi cool. Die Assets oder das, die Struktur wieder zurückportiert. Mhm. Lass mich mal gucken. Wir gehen jetzt nicht alles durch, aber es gibt die Dreamcast-Version als Port für PC. Mhm. Kannst du auch noch mal die Version spielen. Hier gibt's Opposing Force Redux, ne? Enhancement Package. Ja, lass mich mal ganz kurz überlegen. Es gibt mindestens noch eine, die ich sicherlich habe. Hier, Max Payne. Du meintest ja Action Half-Life. Komm, red einfach mal über Action Half-Life.
Ja, also, wir sind ja jetzt schon irgendwie so 2001 oder sowas. Und 2001 lief eigentlich, wenn der Fernseher tagsüber lief, bei mir zu Hause und bei Basti zu Hause, lief Giga. Das lief, keine Ahnung, wie viel Uhr das angefangen hat, so nach der Schule irgendwann. Konntest du halt NBC Europe anmachen, so total nicht vorhandener Sender eigentlich im Fernsehen, musstest du extra Suchlauf starten und hast das halt eben als Basis genommen, um dich zu informieren über Spiele unter anderem. Ne? Die hatten ja so ein Format, wo sie in der Stunde immer in die Themenbereiche rumgegangen sind und einer von den Themenbereichen war eben Games mit Gregor und mit, Georg und wie hieß der andere, habe ich schon wieder vergessen. Und dann haben die da ihre 5 bis 10 Minuten gehabt, um da irgendein Spiel zu zeigen und haben dann irgendwann die Version Giga Games rausgebracht und bei Giga Games haben sie auch Mods für Half-Life irgendwann mal gezeigt und da war halt eben Action Half-Life dabei. Ich habe das auch immer abends geguckt, Giga Games. Und Action Half-Life, ich finde das so interessant, dass die das gezeigt haben. Das musste ich mir installieren. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht, weil das ist die Half-Life-Engine, ja. Aber das Setting ist so 80er Jahre, würde ich sagen. Ja, irgendwie 70er, 80er. Dann Action-Serien, Action-Film-Charaktere und Settings drin. Also A-Team und Mikey Dudikoff und was es nicht alles da so gab. Es hat so viel Spaß gemacht, weil du hattest ein komplett neues Moveset. Du konntest dich vorwärts springend mit Rolle bewegen, seitwärts, Akimbo-Waffen konntest du mitnehmen. Du hast relativ wenig Munition für die ganzen Sachen gehabt, dafür ganz viele unterschiedliche Waffen natürlich. Du konntest die ganzen Charaktere auswählen aus den Filmen, die da eben und Serie, die Inspirationen dafür waren. Und es war wirklich unterhaltsam und spannend und die größte Ehre war dann natürlich, wenn du mit den Giga-Leuten zusammen spielen konntest. Und bei, ich meine, Action Half-Life habe ich es auch mal geschafft. Die haben dann immer einen Server aufgemacht und das Passwort kurz vorher. Und du hast im Grunde nur vom Fernseher gesessen und schnell eingetippt und hast gehofft, dass du einer von den 30 Leuten bist, die da mitspielen konnten. Es war wirklich unterhaltsam und ich habe das also locker ein Jahr lang gespielt, dieses Spiel, ja, okay. Action Half-Life. Es hat mich sehr mitgenommen und im gleichen Atemzug, ich glaube sogar in der gleichen Giga Games Folge damals, haben sie auch The Oprah vorgestellt, weil das eben so ähnlich war. Das war sehr John Woo inspiriert, also wie Action Half-Life eben auch, was das Moveset angeht. Mhm. Aber der Unterschied war, schwierig zu erklären, aber vielleicht könnt ihr es euch vorstellen, bei Action Half-Life ist die Kamera immer festgeblieben. Das heißt, wenn du eine Vorwärtsrolle gemacht hast, ist sie nicht wie im echten Leben, ne, nach unten gegangen und dann auf deinen Bauch rauf und dann wieder irgendwie nach oben oder so, sondern du hast immer nach vorne geguckt, auch wenn du eine Vorwärtsrolle gemacht hast. Das heißt, die Kamera ist immer festgeblieben. Bei The Oprah war das anders. Nämlich genau die andere Variante. Und die ist sau schlecht geworden bei dem Spiel, also mir jedenfalls. Weil die Kamera sich immer mitgedreht hat. Also wenn du einen Seitwärtssprung gemacht hast, na, diesen Flip, wo deine Beine halt einmal so nach oben gehen, dass du wieder auf den Beinen landest, wie bei Tomb Raider, mhm, dann hat die Kamera sich halt um 180 Grad.
Ja, daran kann ich mich noch erinnern.
Ey, das war super irritierend. Stilistisch war das geilere Spiel, weil das so Matrix-John Woo-mäßig war, ne?
Ja.
Aber mehr Spaß gemacht hat Action Half-Life, weil es schneller war und einfacher zu bedienen. Und beides gespielt, aber Action Half-Life für den würdigen Contestant befunden und das dann auch länger gespielt. Ich glaube, wenn du heutzutage Suchbegriffe beide eingibst, also Half-Life The Opera und Action Half-Life, hat Action Half-Life 1000-mal gewonnen, weil das auch die geileren Levels hatte. Es war alles wesentlich besser. Ein anderes Spiel, was wir auch noch oft gespielt haben, Es müsste Vampire Slayer gewesen sein. Ich gucke hier gerade in MottiB nach. Da hast du zwei Teams gehabt. Ich weiß nicht, ob beides Vampire waren oder eine Gruppe war Menschen und die andere Gruppe war Vampire, aber auch Multiplayer natürlich, gegeneinander. Und du musstest dich halt gegenseitig pflocken. Das war richtig geil. Das hört sich total bescheuert an, ne? Aber es hat richtig viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, dass es also buchstäblich pflocken und nicht im übertragenen Sinne.
Nee, es ging schon um Vampire und dass man sich gegenseitig umbringen muss. Es war jetzt keine sexuelle, weiß ich nicht, worauf du hinaus willst.
Ich kann schon spoilern, ja, dass in unserem nächsten Podcast Vampire auch wieder auftauchen werden.
Aber genau, es ist Vampire Slayer gewesen und es war super cool. Es ist so billig, ne? Einfach so ein Setting zu nehmen und dann ein Element mit reinzupacken, nämlich dass du dann den Gegner halt pflocken musst. Also im Nahkampf irgendwie im besten Fall besiegen musst. Und das, ach mein Gott, Leute, ey, ich wünsche mir manchmal die Vergangenheit wieder zurück, also 20 Jahre die Uhr zurückdrehen zu können, nur um dieses Gefühl nochmal zu haben, diese Levels und dieses Spiel spielen zu können. Weil es war echt richtig geil. Also, es hat wirklich viel Spaß. Auf dem Röhrenmonitor. Ja, auf dem Röhrenmonitor, warum denn nicht? Den wünsche ich mir auch zurück manchmal. Das war schon richtig, 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 richtig cool.
Was ich hier noch gefunden habe, ist 2020 erschienen. Half-Life 1 und 2 Google Translate Edition. What happens when you take all of the dialogue and text in Half-Life, its expansions and sequel, run it through several different languages in Google? Das müssten wir uns mal geben eigentlich.
Ja, es gab auch noch, oh Gott, wie hieß der Scheiß im Zweiten Weltkrieg, dieser Quatsch. Ist auch super populär gewesen bei Half-Life. Aber mir fällt der Name nicht mehr ein.
Ich sehe gerade. Allein diese Guidance, ne, bei den Levels an den Wänden in Black Mesa, ne? Du hast den Grünstreifen, den blauen, den roten. Und so heißt es hier The Mother. Dann blau ist It is very difficult. Und rot ist IKEA Aloha. IKEA Aloha.
Ja, also wie gesagt, es gab noch diese mir fällt der Name nicht mehr ein, wie der Quatsch hieß. Irgendwas auch mit O, glaube ich. Gab es noch so ein Zweiter Weltkriegs-Shooter-Krams, was auch also unheimlich populär war damals, ne, was viele Leute gespielt haben. Worauf wir dann irgendwann gekommen sind, also wir heißen in dem Fall Jascha und ich, wir waren ja sehr stark auf dem Dragon Ball-Trip. Ne? Wir haben ja Mugen runtergeladen. Mhm. Vielleicht machen wir darüber auch irgendwann mal so eine kleine Podcast-Folge über Mugen. Und haben alles Mögliche rausgesucht, wo man denn noch Dragon Ball-Scheiß miteinander spielen konnte. Und es gab halt auch für Half-Life Dragon Ball-Mods. Da konntest du dir allen möglichen Scheiß runterladen und hast da die Half-Life-Engine gehabt und konntest da durch die Gegend fliegen und dich gegenseitig mit Keybällen beballern. Also es war der beschissene Vorläufer von, hier von mir aus Dragon Ball Z Kakarot oder so. Also Open World im weitesten Sinne, also ein riesiges Level einfach gehabt. Also, wie man auf die Idee kommt, ne, sowas Hochkomplexes wie ein Fighting-Game als Mod umzusetzen. Okay, gab's auch an der Games Academy, ne, also Semesterprojekte Fighting-Game. Also, der Versuch, das umzusetzen, der sollte gewürdigt werden. Die Ausführung war halt eher schlecht. Das ist so wie die, keine Ahnung, eine Sonic-Mod für Half-Life und so, das gab's ja auch mal. Das ist halt alles scheiße gewesen. Das ist lustig, weil du konntest dann halt mit Vegeta rumfliegen. Das hattest du so in 3D vorher, hattest du keine Möglichkeit, bis dann die Tenkaichi Budokai Sachen für die PlayStation 2 rausgekommen sind. Aber so fürs erste Mal 3D Dragon Ball Z war das schon ganz cool. Also hat schon Spaß gemacht. Aber das war so ein Wochenende, was dafür draufgegangen ist, die Scheiße zum Laufen zu kriegen und dann nie wieder. Dann haben wir doch lieber Mugen gespielt. Hat dann mehr Spaß gemacht. Ja, und wenn du hier guckst, ne, ich weiß nicht, 808 Einträge hat bei ModDB die Sektion Half-Life 1. Das ist schon abgefahren, ne? Es gibt zig Sachen, die du hier runterladen kannst. Meine Güte. Lost in Black Mesa, Halloween. Hast du noch irgendwas gespielt, was dir im Kopf geblieben ist?
Nee, sonst fällt mir tatsächlich nichts mehr ein, was ich damals auch gespielt hätte.
Wir hatten noch so eine Multiplayer-Mod, die hat tatsächlich die war sehr basic Half-Life Deathmatch. Aber da hast du mit diesen Tron-Discs gespielt.
Ja, okay. Ah, Ricochet hieß das.
Ricochet, so, ne? Ja.
Ja, das gibt's nämlich auch als Standalone.
Ricochet, danke.
Das war bei dieser Gold Edition da. Also
bei Half-Life 2.
Ja. Da hast du auch Ricochet bekommen.
Ja, das haben wir auch gespielt. Das hat Spaß gemacht. Also wirklich.
Ja.
Das keine Ahnung, Basic hat das fun gemacht. Also hört sich jetzt total beschissen an, ne? Aber diesen Disc rumzuspielen, aber es hat wirklich, ne, also dieses ganze Setting, dieses Blau und Rot und alles
auf Tron. Hier Dragon Mod Z 2007.
Ja, das ist, wann das auf Mod TV rausgekommen ist, das gab's auch früher schon. Ja, gab eine Menge Quatsch, was du darunter laden konntest, aber ich freue mich ja total, dass ich diese Vampire Slayer nochmal gefunden habe. Ich glaube, ich werde das nochmal installieren. Aus. Ja, es sieht, also diese Dragon Mods, da gab's noch andere Varianten auch. Das, tu es dir nicht an, installier es nicht. Das ist, du wirst nur enttäuscht werden davon. Also es wird nicht besser.
Es gibt noch Dragon Ball Tournament.
Ja, kann auch sein, dass, also wir haben mehrere davon ausprobiert. Ja, das war jetzt alles nicht so der Knaller. Ich gehe jetzt hier aber keine 27 Seiten Mods durch, das kannst du vergessen. Es gab alles, was du da spielen konntest. Ne? Es gab sogar Warhammer Mods für Half-Life. Also wo du dann irgendwie einen Space Marine spielen konntest und ist alles nicht geil gewesen.
Ja, also es werden bis heute ja noch neue Mods released. Ne? Wir haben ein paar gespielt auch für die Vorbereitung. Ich habe mir HL1 Echoes angeschaut. Mhm. Das ist 2018 zum besten Mod für Half-Life gekrönt worden. Das ist auch wieder so parallel zu allem, ne? Lässt sich auch extrem viel Zeit in dem Aufbau des Ganzen. Also du läufst durch mehrere Teile der Facility, ne, die auch sehr krass ausgestaltet wurde und so. Es passieren Kleinigkeiten. Ne, da siehst du so irgendwie, Teile der Basis sind schon marode und halt nicht mehr so gut geserviced und was weiß ich was alles. Ne? Und das, du entkommst halt aus Black Mesa. Das ist so wieder der Hauptteil des Ganzen. Aber es ist halt sehr viel, nochmal eine Schippe immersiver. Ne? Mhm. Also wirklich cool gemacht. Kann man sich mal geben.
Wie hieß denn, jetzt habe ich den Namen vergessen, diese Space Cowboy-Kacke.
Ah, ja. Klar. Gunman Chronicles.
Ja, das habe ich ja auch noch gespielt.
Stimmt, das ist ja auch eine Mod, die dann zu einem kommerziellen Produkt wurde am Ende. Weil es so unterschiedlich war.
Ja, also ob das als Mod gestartet ist, weiß ich gar nicht mehr. Doch. Ja? Okay, dann von mir aus. Ich habe das als Originalversion zu Hause gehabt. Hm. Also ist jetzt nichts Besonderes, dass ich Originalversion habe, aber ich habe mir das anscheinend gekauft oder geschenkt bekommen oder so. Ja. Beeindruckend, dass es auf einer Engine von einem anderen Spiel beruht und so. Das hat überhaupt nichts mit Half-Life zu tun. Also gar nichts. Ich glaube, wenn du es nicht wüsstest, würdest du es, glaube ich, auch nicht merken, dass es also es sieht visuell, ja, okay, heutzutage siehst du es mit einem Blick und so, wenn du ein bisschen Ahnung von Engines hast, kannst du auch sofort erkennen, wenn es ein Unreal Engine Game ist. Aber damals war das wie ein neues Spiel. Ich habe es nicht zu Ende gespielt, so es war okay.
Ja, da kann ich mich sogar an die Artikel damals erinnern. Das wurde auch gehypt, Mod, ne, die wird zum vollen Spiel jetzt und krass. Und am Ende war es dann so ein Einseiter als Review, wo sie dann geschrieben haben, ja, das ist schon alles ganz interessant und kannst deine Waffen da tunen bis zum geht nicht mehr, aber am Ende das Spiel ist irgendwie so ein bisschen halbgar oder sehr zusammengewürfelt aus verschiedenen Elementen. Ist auch so ein komischer, du bist eigentlich irgendwie so ein Military-Typ, ne, aber du kommst auf irgendwelche Planeten mit Dinosauriern und was weiß ich was alles oder so.
Ja, es ist, also mir fehlt da auch irgendwie so ein bisschen das Konzept bei dem Spiel. Ja.
Ne, ich hab's leider nie gespielt, aber
das ist so auf, also gezwungen auf cool gemacht. Weil du bist natürlich nicht nur ein Outlaw, du bist ein Space Outlaw, also Space Cowboy, der irgendwie unterwegs ist. Es ist sehr 90er Jahre. Ne?
Okay.
Das ist ein bisschen so wie der Tank Girl Film. Hast du den mal gesehen?
Ja, ich weiß, was du meinst. So, ja, gut, das war eine Comic-Vorlage.
Ja, genau, aber sind jetzt keine sprechenden Kängurus mit drin. Aber es ist halt gezwungen cool, weil sie es halt so versucht haben. Ne? Und das ist der große Unterschied zu Half-Life 1, ist der Gordon Freeman ist halt kein cooler Typ. Wie gesagt, er ist der Typ, der den Wagen in das Experiment-Dings da reinschieben muss. Und das macht's halt so ein bisschen schwieriger, finde ich. Und ich guck mal hier in die Bewertung rein, so, ey, Eurogamer hat dem Ding 8 von 10 gegeben, ne? Das, wow.
Gut, ja. Auch 8,2. Ich kann's nicht beurteilen, ich hab's nicht gespielt, aber
würde ich nicht reinpacken, vielleicht mit dem Abstand von, weiß ich nicht was, 20 Jahren, 24 Jahren, könnte man sich's vielleicht nochmal angucken, aber als YouTube-Video gerne. Ich muss es nicht nochmal installieren. Ja. Das ist auch gemein, ne? Ja, sorry. Das war so, es ist mir noch im Hinterkopf geblieben, dass ich das bei mir noch in der Schublade zu Hause hatte. Gunman Chronicles.
Ja, man muss halt auch sagen, Half-Life ist so ein bisschen zeitlos cool eigentlich, ne? Also nichts, was da jetzt auftaucht, ist heutzutage irgendwie groß veraltet. Also gut, die Technik sieht jetzt halt nicht mehr unbedingt so High-Tech aus, wie es damals vielleicht, ne? Also natürlich die Texturen und alles, also die Grafik an sich, ne? Die Qualität ist gealtert, definitiv. Aber so die Inhalte, also sowas wie der G-Man ist heute immer noch interessant, würde ich behaupten. Auch wenn das Trope nicht mehr so da ist, wie damals mit Akt X. Aber
stimmt, ja,
kann man trotzdem noch was damit finden.
Ja, das, wie sagt man dazu? Zeitlos, ne? Das ist ein zeitloser Klassiker. Da gibt's ja ein paar von, was Spiele angeht, weil es Computerspiele halt noch nicht so lange gibt. Aber wenn du das mit Filmen vergleichen willst, ist das irgendwie so ein, weiß ich nicht was, von mir aus ein Casablanca oder so, ne? Ich würde mir jetzt heutzutage auch nicht unbedingt einen Schwarz-Weiß-Film angucken, aber wenn es ein Schwarz-Weiß-Film ist oder halt ein Spiel von 98, dann ist es eben Half-Life. Ich würde auch, wenn ich die Wahl hätte zwischen du spielst jetzt nochmal Half-Life oder du spielst nochmal Unreal 1, würde ich Half-Life dem Ganzen vorziehen. Ja. Weil Unreal ist nicht so gepolished, Unreal 1. Das ist dann besser geworden mit Unreal Tournament. Wenn ich die Möglichkeit hätte, Unreal Tournament und Unreal Tournament 2004 und sowas nochmal neu spielen zu können, würde ich das auch gerne machen. Aber Unreal 1
oder Gott bewahre damals
Unreal 2.
Es gab damals, kann ich mich erinnern, das habe ich gespielt, ein Remake von Unreal in der Engine von Unreal Tournament. Das kann ich mich erinnern, dass ich das als Mod gespielt habe. Ja, aber es schreien ja gerade viele nach Night Dive Remaster zu Unreal, ne? Und die sagen ja auch, sie würden es gerne selbst machen. Und ja, zuletzt hat der Epic einfach quasi die Originalversion komplett von Online-Stores runtergenommen. Ja, ja. Und es gibt immer noch nur Unreal Gold, was du dir zusammen patchen musst. Ja, schade, schade. Vielleicht noch eine letzte Mod, die wir uns angeguckt haben, weil dann habe ich die Zeit nicht vergeudet.
Nee, sag ruhig.
Ja, wir haben uns die Delta Particles Mod angeguckt, die sehr lange anscheinend in Arbeit war.
Ja.
Und die hat irgendwie 31 Maps mit 4 Chaptern, also eigentlich eine komplette Kampagne. Hat, sie nennen es irgendwie Total Conversion. Boah. Ein paar Anpassungen hier und da, so
kommt. Also wir haben ja schon festgestellt, was daran Total Conversion ist, sprich, dass jede Textur ausgetauscht wurde, die in dem Spiel drin ist und alles auf edgy gemacht wurde.
Ja, fandst du es jetzt besonders edgy? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall gibt es
durch das Setting. Also
ach so. Ja, es hat einen anderen Stil so oder anderen Vibe, ne? Auf jeden Fall so ein bisschen auch.
Du hast vorhin schon das richtige Wort benutzt, das ist so Ostblock-mäßig.
Ja, ist auch aus dem, ich glaube, ist auch von russischen Entwicklern. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also nagelt mich nicht drauf fest, wie immer. Aber ja, das war sehr lange in der Entwicklung und jetzt ist es fertig und ich habe eine frühere Version irgendwie durch Zufall aus Versehen runtergeladen und da hatten sie halt noch Russisch drin als Sprache, ne? Ah ja, ich sehe hier auch, es gibt Englisch und Russische Localization, also ja, okay.
Dass du da jetzt drüber nachdenken musst, es erinnert dich doch an die Hauptcharaktere in dem Spiel, die perfektes Englisch gesprochen hat, mit das ganz leichtem russischem Akzent.
Das ist auf jeden Fall interessant, sie haben einfach die Standard-Voice-Clips der ganzen Soldaten und sowas und Leute genommen und haben damit einen komplett neuen Kontext gebastelt und neue Situationen. Aber den einen Charakter, den sie neu reingebracht hat, der übrigens dann auch dich am Ende umarmt und knuddelt und sowas, wenn ihr es geschafft habt, da rauszukommen.
Sehr gut.
Also die wurde von, weiß nicht, ob das eine Entwicklerin an der Mod-Projekt war oder irgendwen haben sie halt genommen.
Eine Bekannte.
Ja, die auf im russischen Akzent halt dann auf Englisch spricht, aber richtig deutlich. Das ist echt lustig.
Also, ich weiß nicht, also mich reißt das überhaupt nicht raus, weil das Spiel halt, also gut, ich habe jetzt auch, sag mal, nur mit einem halben Auge zugeguckt, aber es ist jetzt nicht besonders immersiv gewesen.
Ja, also es ist auf jeden Fall cool. Es ist eine nette Kampagne, die man durchspielt.
Also umfangreich ist das Spiel vor allen Dingen. Das haben wir festgestellt.
Ja, ich würde sagen, eben dieses, was ich vorhin erwähnt habe, Echoes, das ist mehr so auf den Punkt, ne? Wenig drumherum, zack, 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 und dann bist du raus, irgendwie so 2-3 Stunden oder sowas. Gut, vielleicht das ausgerechnet, dass du sehr viel Vorlauf hast zu dem, was zu der Action, mal vielleicht das rausgenommen, aber die Action, die dann stattfindet, die ist halt sehr auf den Punkt und das ist so Set-Piece-orientierter, ne? Hier ist es ja ein bisschen weitläufiger, auch die Levels oder ne, viele verbundene Sachen, du gehst ja, durch viele Korridore, wo jetzt nicht so viel passiert, oftmals. Ja, auf jeden Fall eine nette Sache.
Ich bin gespannt, ja, wenn wir über Half-Life 2 und Episode 1 und 2 reden, was du mir da erzählst, wie dein Eindruck davon war. Ich habe das jetzt ja alles nochmal gespielt.
Ah, okay.
Das wird interessant werden in den nächsten Folgen, was wir darüber quatschen. Aber du wolltest gerade noch eine Frage stellen.
Ja, was ist denn jetzt so dein Resümee zu der Legacy von Half-Life? Ne? Also ich würde sagen, es ist ja diese 25th Anniversary, die hat ja nochmal den Steam-Client, also die Steam-Version aufpoliert mit modernen Annehmlichkeiten. Es gibt jetzt auch die Uplink-Demo, die haben sie da einfach als Mod hinzugefügt, automatisch, ne? Die kannst du dir wieder angucken. Und sie haben auch alte Models so für den Multiplayer wieder rausgekehrt, ne? Also so Beta-Models, mehr oder weniger diesen Space, was war das? Space Viking, den sie machen wollten, irgendwie so einen roten Bart und alles als Hauptcharakter. Ist schon sehr lustig. Also ich würde sagen, Valve hat da deutlich mehr, ja, Liebe für ihr eigenes Franchise, auch wenn sie eigentlich kaum noch Spiele damit machen oder sowas. Also sie wollen offensichtlich das nicht zu Ende führen, diese Story, die sie angefangen haben. Aber sie haben dann Half-Life Alyx wiederum gemacht, ne, als Vehikel für Steam VR-Ding. Wie ist es nochmal?
Das ist die HTC Vive, mit denen genau sie das vertreiben. Die Vive.
Ja, das habe ich bisher auch noch nicht gespielt, das würde ich gerne mal spielen. Ich liebäugel echt mit der MetaQuest 3 dieses Jahr. Mal gucken, wenn die ein bisschen im Preis runtergeht oder so.
Wie gesagt, wenn du im März herkommen solltest, dann kannst du dir die gerne mal zu Gemüte führen. Frage ich den Müller, der leitet das Ding bestimmt mal aus, das zu Hause liegen.
Ja. Naja, auf jeden Fall, also es ist lebendig, auch wenn es lange Zeit zwischendrin mal nichts dazu gab, aber offensichtlich ist da Valve als gigantisches Konglomerat inzwischen, naja, oder, also gigantischer Monolith in der Gaming-Szene, ähnlich wie Epic, ja, ist doch aber deutlich, ja, bedachter darauf, seine Historie da aufrechtzuerhalten oder das ein bisschen zu pflegen, ne? Also es war schon eine nette Celebration, also mehr als sonst manche Firmen das machen. Also beispielsweise, es gibt immer noch Sonic-Spiele, aber die Sonic Anniversary oder zum Beispiel auch Mega Man Anniversary ist immer so unter ferner liefen, diese ganzen Sachen. Ja, also ich glaube, Nintendo ist da noch die krasseste Firma, die sowas macht, wo sie das Jahr von irgendwas ausruft oder so. Aber
also ja, würde ich jetzt nicht so ganz unterstreichen. Ich, also was zum Spiel einmal, das ist natürlich ein Brett, ne? Jetzt kann man nicht irgendwie sagen, dass das was Besonderes ist, wenn wir über ein 25 Jahre altes Spiel sprechen, weil daraus besteht unser Podcast. Wir sprechen immer über 25 Jahre alte Spiele. Aber das, also Half-Life 1, 2, ne, die Half-Life-Spiele stehen bei mir auf einer Stufe mit den Tomb Raider-Spielen, was die Legacy angeht. Vielleicht ist das der Begriff, nach dem du vorhin gesucht hast. Keine Ahnung, so auch sowas wie Need for Speed oder so steht auch relativ weit oben. Das liegt aber allein an dem Umstand, dass ich mit diesen Spielen groß geworden bin. Also das ist die Zeit, so 96, 97, wo ich meinen eigenen Computer mir gekauft habe und wo sie die Transition losging von Konsole auf PC bei mir. Und da ist einfach sehr viel mitgeschwungen. Und zufällig habe ich eben das Half-Life-Spiel mitgenommen. Ja, also war in den Medien unterwegs, hab mir die Magazine gekauft und auch das gespielt, was die einem empfohlen haben. Und Half-Life, da bist du nicht drum rumgekommen. Und heutzutage hat sich Valve halt weiterentwickelt. Die haben halt gesehen, dass sich diese Risikokapitalanlage der Spieleentwicklung nicht wirklich lohnt. Weil, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, du kannst dir nicht sicher sein, wenn du ein Spiel rausbringst, dass du es verkaufst. Egal, ob du die besten Leute damit reinpackst, die neueste Engine benutzt, hunderte Millionen Dollar da rein butterst, das ist kein Garant dafür, dass ein Spiel funktioniert. Das ist genauso wie bei Filmen. Ne? Das kannst auch einen Flop produzieren. Ist einfach so. Und bei der Distribution von Software funktioniert es einfach wie geschnitten Brot für die. Die haben mit Steam die moderne Variante der Distribution erfunden. Die haben dafür gesorgt, dass du ein PC-Spiel heutzutage nicht mehr bei Mediamarkt oder Saturn kaufen kannst. Das ist einfach gang und gäbe heutzutage, wie das funktioniert. Und nicht umsonst hat Gabe inzwischen die größte Yacht der Welt. Also der Typ ist einfach satt. Na, der hat eine größere, das ist ja irgendwie Reichtum, kannst du ja anscheinend an den Superjachten sehen. Und Abramowitsch hat ja eine ziemlich große Yacht als Superreicher. Dann hast du den einen Gründer von Microsoft, der vor ein paar Jahren gestorben ist, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der immer einfach 20 Meter an seine Yacht rangebaut hat, so ein riesiges blaues Ding. Und jetzt habe ich vor 2 Tagen gelesen, dass Gabe Newell die größte Superjacht der Welt hat. So, okay, das ist ja schon mal eine Aussage, ne? Der ist halt zusätzlich dazu wesentlich sympathischer als Paul Allen ist es übrigens gewesen bei Microsoft, jetzt ist mir der Name gerade wieder eingefallen, wesentlich sympathischer als die meist anderen Leute, die irgendwie zu Reichtum gekommen sind in der Spieleindustrie. Also guck dir Todd Sweeney an oder sowas, ne, von Epic. Ist ja einfach kein sympathischer Mensch.
Also ich muss aber sagen, wenn du den hier in dieser Half-Life-Dokumentation siehst, ich wusste ja gar nicht mehr, wie der gerade aussieht eigentlich, der sieht aus wie Mr. Burns aus dieser Episode, wo er
wo er wie Howard Hughes da im Krankenbett liegt und zumindest aus irgendwann mit einem Revolver dazu zwingen will, in den Fichtenadler einzusteigen.
Ja, genau.
Aber so, es ist ein Holzmodell. Einsteigen, habe ich gesagt.
Ja, genau. Muss ich ehrlich zugeben, so sieht er für mich gerade aus.
Ja, der ist noch ein bisschen rundlicher, also ein bisschen mehr Speck hat er noch im Gesicht. Aber der ist einfach durch, ne? Also ich meine, der ist satt und der kann halt machen, was er möchte und ich glaube, wenn der wollen würde, dann könnte der einfach von heute auf morgen ein Team zusammenstellen, die Half-Life 3 rausbringen. Aber der Druck ist einfach nicht da. Wenn du morgens aufstehst und im Schlaf Geld verdient hast, mehr als alle anderen Leute, die du so kennst, weiß ich nicht, ob du dann da... Weil der Druck zu versagen ist natürlich auch sehr hoch. Aber das besprechen wir erst, glaube ich, im nächsten Podcast einmal. Es geht jetzt sehr weit.
Ja.
Es sind ja auch so ein paar Aussagen da gefallen. Aber wenn du was mit Spielehistorie haben willst und mit, wie gesagt, den Weichen, die irgendwo gestellt wurden für moderne Multiplayer-Spiele und auch Singleplayer-First-Person-Spiele, ne, also mit Half-Life auf der einen Seite und Counter-Strike auf der anderen Seite, dann kommt da sehr viel auf Half-Life, auf die Quake-Engine wieder zurück und auf die Mitte der 90er, wo das alles losgetreten wurde, was wir heute immer noch geil finden. Und das ist schon sehr beeindruckend, was dieses Spiel geschafft hat.
Ja.
Und es ist ja nicht zu Ende. Im nächsten Podcast geht's ja weiter mit der Geschichte dazu, ne? Und mit Half-Life 2 und den Erweiterungen und Half-Life Episode 3 oder Half-Life 3, ja, wo es denn noch hingehen könnte. Da sprechen wir ja im nächsten Podcast dann auch drüber.
Also nicht direkt im nächsten, chronologisch. Definitiv nicht. Müssen wir tatsächlich auch noch für dieses Jahr einplanen, wann wir dann Teil 2, also Half-Life 2
müssen wir besprechen. Mal gucken, ja. Aber es steht auf der Liste.
Ein bisschen später.
Genau, wir habt ihr schon gehört, ne? Ich habe mich da schon exzessiv drauf vorbereitet, nämlich alles nochmal gespielt habe, was dazu gehört. Und auch mit ein bisschen Abstand, ne? Ich glaube, Half-Life 2 ist dann 2004 oder 5 rausgekommen. Bin mir gerade nicht mehr so sicher. Und es ist ja der nächste Meilenstein dann gewesen. Ja. Aber so viel dazu beim nächsten Mal. Genau.
Unsere nächste Episode wird dann voraussichtlich, planen wir zumindest, dann eine Valentinstag-Episode, weil ich gerne mitmachen möchte.
Oh, Tobi!
Bei unserem Themenmonat für die
mein besten geheimes Podcasts Laster. Der Welt. Ja, genau. Da haben wir wieder einen Themenmonat und da steuern wir was dazu bei. Da haben wir uns kurzfristig dazu entschieden mit einem, was wir jetzt noch nicht verraten, aber sehr coolen Thema, wie ich finde. Was
hoffe ich mal,
dass es cool wird. Ja, ich finde sowas ja immer lustig. Aber lasst euch überraschen.
Ja, auch dieses Mal werden wir ans Ende einen Ausschnitt von um die 3 Minuten von einem unserer Partner-Podcasts, von die besten Podcasts der Welt, heranschneiden. Und ich habe mir schon einen ausgesucht. Es wird der Comic-Klatsch.
Ah, sehr gut. Comic-Klatsch. Habe ich noch gar nicht reingehört, muss ich gestehen.
Wenn ich Spoiler, mir dann mal da wird über Comics geredet.
Ja, da werde ich mir mal 3 Minuten reinpfeifen. Da müsste ich eigentlich, ich weiß, ich hatte mit denen schon mal gesprochen darüber, ich lese ja nur Superhelden-Comics, ne? Ich bin ja so ein 8-Jähriger im Körper eines 39-Jährigen.
Hast du keine Grafik-Novels zu Hause?
Nee, Grafik-Novels ist mir zu sophisticated. Ich habe immer noch Comics. Gut. Dann danken wir euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr hören wollt, dann wisst ihr wahrscheinlich, wo ihr das bekommt. Denn irgendwo habt ihr ja auch die Podcast-Folge herbekommen. Da gibt's auch den Rest. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt von uns, dann schaltet bei Twitch ein. twitch.tv/videogamecast mittwochs und sonntags. Nicht nur Sonntag, wie Tobi letzte Folge gesagt hat. Nee, jeden Sonntag.
Sonntags. Ja, ich habe Mittwoch und Sonntag gesagt.
Ja, mittwochs und Sonntag hast du gesagt.
Ach so. Ja, mein Gott, das S. Entschuldigung.
Ja, es ist halt so, jeden Mittwoch da ist aber nur einmal am Sonntag. Und da könnt ihr zum Beispiel auch Live-Podcast-Aufzeichnungen angucken, so wie das jetzt hier eine ist. Oder könnt uns, ihr könnt auch mitspielen, wenn wir Spiele spielen, die man zu Mehrt spielen kann. Sogenannte Mehrt-Spiele. Okay. Ja, ich weiß, wir sind schon drüber, es ist 22.40 Uhr. Und ja, lass uns Bewertungen da. Wir leben von Bewertungen, das ist das Brot.
Wir mögen sie.
Ja, auch wenn was nicht gut ist, dann sagt uns das. Das ziehen wir dann so lange durch den Kakao, bis es langweilig wird. Aber
sag doch, warum es schlecht ist.
Das wäre ja, genau. Nee, ernsthaft, wirklich. Das ist wirklich hilfreich. Und ja, dann sagen wir gute Nacht, auf Wiedersehen. Es war schön, euch nicht zu hören, sondern uns.
Wow, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Danke, Tobi, das ist sehr gut.
Wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt.
Hallo und herzlich willkommen zum Videogamecast. Tschüss.
Tschüss.